diese Werke als Tugenden der Liebe. Die 7 geistigen Werke lauten: unwissende Lehren, zweifelnden Raten, irrende zurechtweisen, trauernde trösten, Unrecht ertragen, Beleidigungen verzeihen, für Lebende und Tote beten. Auch die Kunst nahm sich dieser Werke der Barmherzigkeit an. Oft erscheinen die Werke der Barmherzigkeit auch. Elisabeth galt dem Mittelalter als die franziskanische Heilige, die exemplarisch vorgelebt hat, was Jesus in seiner Gerichtsrede fordert. Ja, und in der Reformationszeit traten die Werke der Barmherzigkeit zurück. In der Neuzeit hat man sie dann institutionalisiert. Es wurden Krankenhäuser, Obdachlosenheime und Suppenküchen geschaffen. Die persönlichen Werke der Barmherzigkeit wurden als wenig effektiv belächelt. Wenn man den Menschen helfen wolle, müsse man das politisch und gesellschaftlich tun. Die Wohltätigkeit müsse organisiert werden. So wurden in den letzten 60 Jahren kaum Bücher über die Werke der Barmherzigkeit geschrieben. Ja, und seit gut 10 Jahren kam eine Wiederbelebung. Bischof Joachim Wanke aus dem Bistum Erfurt hat anlässlich des 800. Geburtstags der heiligen Elisabeth von Thüringen Theologen und Personen des öffentlichen Lebens eingeladen, über die Werke der Barmherzigkeit nachzudenken und sie in unsere Zeit zu übersetzen. Auch eine Befragung gab es, was unterschiedlichste Menschen heute unter Barmherzigkeit verstehen. Ihre Antworten sind dann eingeflossen in eine Neuformulierung der 7 Werke der Barmherzigkeit. Sie heißen: einem Menschen sagen, du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Ich gehe ein Stück mit dir. Ich teile mit dir. Ich besuche dich. Und ich bete für dich. Sie sind wirklich sehr verständlich formuliert für jedes Lebensalter. Und es ist ein gutes und schönes Zeichen, dass im Zuge unseres Jubiläums der Barmherzigkeit die 7 leiblichen, die 7 geistigen und die 7 neuen Werke der Barmherzigkeit einen besonderen Stellenwert bekommen. Sie liegen auch hinten in der Basilika bei der Pforte der Barmherzigkeit auf. Es ist ein gelber Zettel. Ich frage mich schon länger, wie kommen diese Werke der Barmherzigkeit bei mir bzw. bei uns an? Bei der Barmherzigkeit geht es um Aufmerksamkeit und Empfindsamkeit für die konkrete Not. Es geht für uns Christen um das offene Herz für den Anruf Gottes, der in der Begegnung mit der Not anderer an uns ergeht. Die differenzierte Aufzählung der leiblichen, geistigen und neuen Werke der Barmherzigkeit ist weder naiv noch willkürlich. Sie entspricht der Unterscheidung einer vierfachen Armut, wie sie Kardinal Walter Kaspar aufzeigt. Am einfachsten zu fassen ist die physische oder ökonomische Armut. Kein Dach über dem Kopf und nichts im Topf. Hunger und Durst, keine Kleidung und kein Unterschlupf, um sich gegen die Widrigkeiten des Wetters und Klimas zu schützen. Heute würde man auch die Arbeitslosigkeit dazu rechnen. Dazu kommen schwere Krankheiten oder Behinderungen ohne angemessene medizinische Behandlung und Pflege. Ganz stark reicht hier die gegenwärtige Situation der Flüchtlinge herein. Nicht weniger wichtig ist die kulturelle Armut. Sie bedeutet im Extremfall Analphabetismus. Weniger extrem, aber dennoch einschneidend ist es, keine oder verminderte Bildungschancen und damit geringe Zukunftschancen zu haben, beziehungsweise von der Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ausgeschlossen zu sein. Als dritte Form der Armut ist die Beziehungsarmut zu nennen. Sie nimmt den Menschen als soziales Wesen in den Blick. Einsamkeit und Vereinsamung, Verlust des Partners, Verlust von Familienangehörigen oder von Freunden, Kommunikationsschwierigkeiten, selbstverschuldeter oder erzwungener Ausschluss vom sozialen Umfeld, Diskriminierung bis hin zur Isolierung durch Haft und Verbannung. Schließlich ist die geistige oder geistliche Armut zu nennen, die in unserer westlichen Welt ein ernsthaftes Problem darstellt. Orientierungslosigkeit, innere Leere, Trost und Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung am Sinn des eigenen Daseins, moralische und geistliche Verirrung bis hin zur seelischen Verwahrlosung. Die Vielfalt der Armutssituationen erfordert eine ganz vielschichtige Antwort. Nur wenn das physische Leben und Überleben gesichert ist, kann auch der kulturellen, sozialen und geistlichen Armut abgeholfen werden. Und dennoch kann und darf sich die christliche Barmherzigkeit nicht auf physische Notlagen beschränken. Denn menschengerecht ist sie nur, wenn sie Hilfe zur Selbsthilfe wird oder ist. Das ist nur möglich, wenn auch die kulturelle, soziale und geistige Armutssituation behoben wird. Die christliche Caritas macht darum einen ganzheitlichen Ansatz notwendig, der die verschiedenen Formen der Armut sieht und zu einem menschlich wenigstens einigermaßen erfüllten Leben verhilft. Es ist wirklich so. Speziell die Hinwendung zu den Armen ist unser Lebensauftrag als Christen. Denn, wir haben es gehört vom Papst Franziskus, die Armen sind die Bevorzugten der göttlichen Barmherzigkeit oder sogar die besonderen Lieblinge Gottes. Das bedeutet eine immer neue, beziehungsweise eigentlich andauernde Herausforderung. Es könnte uns so manches Mal vielleicht auch überfordern, weil der Handlungsbedarf groß ist in unserer Umgebung und darüber hinaus. Ich frage mich manchmal, wo beziehungsweise wer sind die Armen und Geringsten in meiner nächsten Umgebung? Wo beziehungsweise wer sind die Armen und Geringsten in meiner nächsten Umgebung. Im Anschluss an den Kreuzweg können Sie ein kleines Faltblatt für die Woche mitnehmen, in dem auch ein paar Fragen von Papst Franziskus abgedruckt sind. Und vielleicht finden Sie in der kommenden Woche ein wenig Zeit, sich damit zu beschäftigen. Vielleicht ist es für Sie hilfreich, Ihr spezielles Werk der Barmherzigkeit herauszufinden oder zu formulieren. Denn unser Gott hat uns mit vielfältigen Gaben ausgestattet. Mit Papst Franziskus möchte ich nun abrunden aus der bereits erwähnten Verkündigungsbulle. Ich zitiere: In einem jeden dieser Geringsten ist Christus gegenwärtig. Sein Fleisch wird erneut sichtbar in jedem Gemarterten, Verwundeten, Gepeitschten, Unterernährten, zur Flucht gezwungenen Leib, damit wir ihn erkennen, ihn berühren, ihm sorgsam beistehen. Ich wünsche uns, dass wir fest in Gott verwurzelt uns immer neu überraschen und anfragen lassen, und dann bereit sind zum tatkräftigen Einsatz nach unseren jeweiligen Möglichkeiten. Denn, so hat es Pater Franz Hauser am Elisabeth-Tag 2015 im Mutterhaus formuliert, das, was am Ende bleibt, ist die Kraft der Liebe. Das, was am Ende bleibt, ist die Kraft der Liebe. Beten wir gemeinsam darum. Gott, da habe ich eine Handvoll Zeit, ein Ohr voll Zuhören, ein Herz voll Geduld, einen Mund voller guter Worte, einen Kopf voll Gedanken. Zeig mir heute den Menschen, dem ich davon ein wenig abgeben kann. Danke. Amen.
Herzlichen Dank, Schwester Stefana Hörmanns-Eder, für Ihre Ausführungen, geschichtlich, aktuell, bis hin zu sehr aktuell jetzt zu Papst Franziskus. Ich darf Sie nun einladen, gemeinsam den Kreuzweg entlang der Stützpfeiler unserer Basilika mitbetend nachzugehen. Die einzelnen Stationen, wie die fünf Altäre, an denen wir dann vorbei wandern, sind aus der Schnitzerwerkstätte Stufflesser aus dem Grötnertal. Die Entwürfe stammen wohl ebenfalls von unserem Mitbruder, Maler und Künstler, Frater Max Schmalzl, aus dem bayerischen Kloster Garsam-Inn. Sein gewählt nazarenischer Kunststil ist unmittelbare Verkündigung. Die Botschaft einfach, will sie doch zu Herzen gehen. Jesus geht dir voran und ist dir nahe im Leben, im Leiden und Sterben. Gerade durch sein Sterben, Leiden und Leben. Die zeitgemäßen Betrachtungen an der jeweiligen Station stammen von Paul Weißmandl. Er ist 1955 geboren, 1981 zum Priester geweiht worden und leitet als Domvikar das Referat Geistliches Leben im Bistum Würzburg. Nach der Betrachtung der jeweiligen Station ist eine Zeit der Stille. Sie endet mit einer Fürbitte, stillem persönlichen Gedenken und dem Ruf: Wir bitten dich und an alle, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt.
Unschuldig verurteilt. Gnadenlos beurteilen und verurteilen wir einander im täglich neuen Kleinkrieg des Alltags. Gnadenlos fallen Menschen einander ins Wort und unbarmherzig in den Rücken. Gnadenlos gehen wir aufeinander los und verletzen einander in böser Absicht. Gnadenlos springen Menschen miteinander um und werden aneinander schuldig.
Beten wir für die vielen Menschen, die unschuldig verurteilt wurden und werden.
Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Zweite Station. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern.
Ungerecht behandelt. Wie kann ich gut mit einem Menschen umgehen, der mir selbst nicht gut tut? Wie kann ich annehmen, wenn mich jemand falsch oder schlecht behandelt? Wie kann ich lernen, die Sünde zu hassen und den Sünder zu lieben, auch bei mir selbst? Wie bringe ich es fertig, an das Gute zu glauben, auch wenn ich oft mehr Gegenteiliges erfahre? Wie kann ich wie du?
Wir beten für alle, die sehr darunter leiden, tagtäglich ungerecht behandelt zu werden.
Wir bitten dich, erbarme dich
über uns und über die ganze Welt.
Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz.
Übelst mitgespielt. Viel Übles wird tagtäglich weltweit und hautnah von Übeltätern angerichtet. Viel Bösartiges wird Menschen Tag aus, Tag ein, hier bei uns und überall zugefügt. Viel Schweres schleppen so viele als unsichtbares Kreuz mit sich herum, ohne dass wir es bemerken.
Wir denken an alle, denen in ihrem Leben übel mitgespielt wurde, und beten für sie.
Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Vierte Station. Jesus begegnet seiner Mutter.
Leidend verbunden. Nicht nur im Glück, sondern auch in Leid und Schmerz sind wahrhaft Liebende einander tief verbunden. Wortlos treffen sich im Schweigen Augen und Blicke und sagen einander mehr, viel mehr als oft unnütze Worte. Jesus und Maria, so steht ihr vor uns und damit auch stellvertretend für all jene Liebenden, die ihr Leid teilen und einander beistehen. Weil einzig und allein die Liebe im Leiden zählt und hilft, erwächst daraus Kraft, es tapfer zu ertragen.
Beten wir für alle, die in Kreuz, Leid und Sorgen einander beistehen, trösten und helfen.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und die ganze Welt.
Fünfte Station. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen.
Notgedrungen benötigt. Es gibt nicht nur die freiwilligen Helfer, sondern auch die Notgedrungenen, die erst gebeten werden müssen. Doch auch sie packen an, gehen und tragen mit, wie jener Simon, der gerade von seiner Arbeit auf dem Feld kam. Vermutlich wäre er lieber nach Hause gegangen als nach Golgotha. Aber er weigert sich nicht, läuft nicht davon, sondern bleibt. Wer weiß, wie oft ich schon so einen Simon gebraucht habe oder zu einem geworden bin.
Wir beten für die Genötigten und freiwilligen Nothelferinnen und Nothelfer.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Sechste Station. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch.
Mutig, teilnahmsvoll. Viele Menschen haben mehrere Gesichter und zeigen sie auch. Sein wahres Gesicht zeigt mancher Mensch erst, wenn es ernst wird, in der Not, wenn man ihn braucht. Veronika, du setzt dich ein und aus, um dem blutüberströmten Meister das Schweißtuch zu reichen. Du überwindest den geforderten Sicherheitsabstand und verlässt die schützende Zurückhaltung. Du gehst das Wagnis der Liebe ein, die weder zuschaut noch wegschaut, sondern beherzt handelt.
Wir denken an alle, die sich freimütig einsetzen für Geschwächte, Leidtragende und Hilflose und beten für sie.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz.
Wiederholt gestürzt. Stürzen und fallen. Einfach zusammenbrechen. Schwach werden. Kraftlos und müde. Vielleicht sogar lebensmüde. Sterbenskrank. Es ist schon der zweite Sturz, der Wiederholungsfall. Wie so oft im Leben, wenn man an seine Grenzen kommt und nicht mehr weiter weiß oder weiter kann. Auch ich stürze und falle immer wieder, obwohl ich mir schon oft so vorgenommen habe, stark zu sein, standhaft zu bleiben. Dein Beispiel, Jesus, tröstet und ermutigt mich und zeigt mir, dass ich als schwacher und sündiger Mensch wiederholt fallen kann, jedoch wieder neu anfangen muss.
Beten wir für alle, die einen schweren Rückfall zu verkraften haben.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Achte Station. Jesus begegnet den weinenden Frauen.
Gespielt mitleidig. Es hilft nicht wirklich, nur gerührt zu sein, einen Leidtragenden zu bedauern, auch nicht mit noch so starken Gefühlen. Die weinenden Frauen mit ihren Kindern werden durch Jesu Mahnung auch für uns zum Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen sollen. Jesu Tadel gilt es ernst zu nehmen und darüber nachzudenken, wie echt oder wie falsch meine Anteilnahme und mein Mitleid sind.
Wir beten um echtes und aufrichtiges Mitleid unter den Menschen und um die Überwindung falschen Selbstmitleids.
Wir bitten dich.
Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz.
Fallen gelassen, völlig erschöpft, total am Boden, heillos überfordert, nur noch hilflos. Ganz und gar zusammengebrochen. Wie soll es weitergehen? Woher bekommt man neue Kraft für den nächsten Schritt? Was tun, wenn nichts mehr zu machen ist, wenn man einfach nicht mehr kann und keiner mehr aufhilft? Jesus, geschwächt, gedemütigt, geschunden. Du stehst wieder auf und gehst weiter.
Wir beten für alle, die fallen gelassen wurden und am Boden zerstört sind.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt.
Schamlos vorgeführt, an den Pranger gestellt, der Leib, die Seele, das Leben, die Würde eines Menschen. Bloßgestellt, unverschämt und schamlos, in den Schmutz gezogen, mit Blicken und Worten. Seht, welch ein Mensch, verachtet, verspottet, verhöhnt, jeglicher Ehre beraubt.
Wir denken an die Opfer und Täter sexueller Gewalt und beten für sie.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
Elfte Station. Jesus wird an das Kreuz genagelt.
Festgenagelt. Das alte, teuflisch falsche Spiel findet immer neu Mitspieler und Schaulustige, Akteure und Handlanger, Täter und Opfer. Niedergestreckt, zu Fall gebracht, aufs Kreuz gelegt, wehrlos gedemütigt, für immer erledigt. Es bleibe nur noch kraftloses Ertragen, schweigsames Erdulden, ohnmächtiges Erleiden. So geschah und geschieht Gottes Weg seiner erlösenden Liebe.
Bieten wir für alle, die an ihrem Kreuz zu zerbrechen drohen oder daran bereits zerbrochen sind.
Wir bitten dich.
Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz.
Gott verlassen, verzweifelt. Welch ein Schrei der allerletzten Verzweiflung. Welch ein Ruf der bittersten Verlassenheit. Welch ein Wort der tiefsten Enttäuschung. Welch ein Kreuz der schlimmsten Erniedrigung. Welch ein Tod der grausamsten Hinrichtung. Welch ein Leid, aus dem doch Segen erwächst.
Wir beten für Verzweifelte, für Verlassene, für Verstummte.
Wir bitten dich.
Dreizehnte Station. Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt.
Klagend, beweint. Mutter und Sohn im Leid vereint. O Pietà, mit all den vielen, die trauern und klagen, die seufzen und ringen, schauen wir auf zu dir. Du starke, leidgeprüfte Frau, du kennst all den Schmerz und alle Tränen, die Ohnmacht und das Verstummen so vieler unter ihrem je eigenen Kreuz. Erbitte ihnen allen und auch uns, dass wir standhaft bleiben können, wenn der Boden unter unseren Füßen wankt, wenn eine ganze Welt zusammenbricht und untergeht.
Wir beten für Mütter, die ein Kind verloren haben.
Wir bitten dich.
Vierzehnte Station. Der heilige Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt.
Letztendlich begraben. Was blieb ihnen damals anderes übrig, als letztlich den Toten mitsamt ihren Hoffnungen zu begraben? Was blieb ihnen damals anderes übrig, als den Leichnam ins Grab zu legen und damit all ihre Erwartungen? So empfinden auch heute viele, die von tiefer Trauer schwer getroffen und verwundet sind. Letztlich bleibt doch noch die Hoffnung auf das Geheimnis des Weizenkorns, dass uns im Tod das neue Leben blüht.
Wir denken an unsere verstorbenen Verwandten, Freunde und Wohltäter und beten für sie in einer Zeit des Schweigens.
Wir bitten dich.
Erbarme dich über uns und über die ganze Welt.
beten wir gemeinsam das Schlussgebet der Kreuzwegandacht im Gotteslob unter der Nummer 684, Abschnitt 6. 684, Abschnitt 6. Beten wir gemeinsam. Herr Jesus Christus, Sieger über Sünde und Tod, du hast uns auf dem Kreuzweg durch die Geheimnisse deines Leidens und deiner Auferstehung gestärkt und aufgerichtet. Begleite uns alle Tage auf unserem Lebensweg und führe uns an das Ziel aller Pilgerschaft, der du mit Gott, dem Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Mit dem Segen des Himmels von oben und dem Segen unserer Erde von unten, mit dem neuen Leben, das Jesus uns gebracht hat, und in seinem Geist, der bei uns ist und bleibt, umgebe uns jetzt der gute Gott, wie ein Vater, wie eine Mutter, vom Kopf bis zu den Füßen, von links nach rechts. So segne, behüte und geleite uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Danke wieder für euer Kommen. Danke dir, Schwester Stefana, dass du heute für Schwester Johanna eingesprungen bist. Ich darf gleich noch einladen, wieder für nächsten Sonntag zur Fastenpredigt. Nächste Woche spricht wieder Schwester Johanna zum Thema die Kraft der Vergebung, barmherzig umgeben mit mir, barmherzig umgehen mit dir und anderen. Sicher, denke ich, auch ein interessantes Thema wieder nächsten Sonntag. Und zum Schluss darf ich noch einladen, Schwester Stefana ist ja die Leiterin des geistigen Zentrums im Mutterhaus in der Nachfolge von Schwester Clara, seit letztes Jahr im Herbst, glaube ich, oder Sommer. Und sie möchte auch einladen zu 3 Themenabenden zu den leiblichen, geistigen und neuen Werken der Barmherzigkeit, zu denen sie ja heute gesprochen hat. Und zwar jeweils am Dienstag von 19 bis 20 Uhr. Kommenden Dienstag, 1. März, dann eine Woche später, am 8. März und am 15. März. Also denke ich, diese Einladung ist sicher auch interessant, wer sich Zeit nehmen kann, im geistigen Zentrum, im Mutterhaus der Franziskanerinnen in Vöcklabruck. Danke noch einmal für euer Kommen und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag.